Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Die Tagesschau geht immer mal los mit: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Und unser Podcast geht immer los mit: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, was ist deine erste Erinnerung an die Tagesschau?
Also tatsächlich war es der Mauerfall am 9. November 1989. Das ist so das Ereignis, an das ich mich erinnern kann, das ich in der Tagesschau verfolgt habe. Also es war wahrscheinlich dann am 10. November, weil das war ja dann in der Nacht. Und ja, das sind so die ersten Erinnerungen an die Tagesschau.
Okay, da warst du, wie alt warst du da?
7.
Du warst 7 Jahre alt, ja? Noch recht jung. Also, aber ich kann das bestätigen, bei mir war es nicht der Mauerfall, weil da war ich noch nicht mal ein Jahr alt. Weil ich ein bisschen jünger bin. Bei mir war es, ich glaube, die Jugoslawienkriege. Das sind so meine ersten Erinnerungen an etwas, das ich im Fernsehen in der Tagesschau gesehen habe. Und für mich gehört die Tagesschau einfach zu meinen Kindheitserinnerungen dazu. Es war klar, abends um 18 Uhr kommt mein Vater nach Hause, dann gibt's Abendessen und dann dürfen wir noch ein bisschen spielen und dann gucken meine Eltern die Tagesschau und irgendwann durften wir mitgucken und danach ging's ins Bett. Das gehörte zum allabendlichen Ritual dazu. Die Tagesschau gehörte einfach dazu. Die war fester Bestandteil des allabendlichen Rituals. Michael, du hast jetzt auch Kinder mittlerweile. Gucken die auch abends mit dir die Tagesschau?
Also ich muss gestehen, ich gucke die Tagesschau nicht mehr so im klassischen Fernsehen. Also ich gucke das, wenn in der Mediathek oder lese mir die Online-Berichte durch. Aber ja, also ich glaube, das Nachrichtenkonsumverhalten hat sich komplett geändert. Ja. Und so lineares Fernsehen, das gucke ich tatsächlich noch, wenn irgendwie ein Fußballspiel läuft oder Live-Sport, aber sonst eigentlich nicht mehr.
Da hat man dann ab und zu die Möglichkeit, in der Halbzeit die Tagesschau zu gucken, wenn die ARD die Spiele überträgt.
Ja, kann man machen.
Man kann auch aufs Klo gehen oder sich noch ein Bier holen.
Meistens macht man was anderes, aber genau. Also wenn, dann natürlich in der Halbzeitpause, guckt man auf die Tagesschau, ja.
Also wir sehen auf jeden Fall die Tagesschau. Sie gehörte zumindest für unsere Generation noch irgendwie zum festen Leben, zum Alltag dazu. Und das hat sich geändert. Wie es sich geändert hat, wie sich vielleicht auch die Tagesschau geändert hat, das wirst du mit unserem heutigen Gast besprechen. Bevor ich meinen Platz räume und ihn hier hinsetzen lasse, stell ihn uns doch ganz kurz vor, wer sitzt dir heute Abend gegenüber?
Ja, das ist Alexander Teske. Er ist Journalist, freier Autor, hat bei der Tagesschau ein paar Jahre gearbeitet und hat dieses wundervolle Buch geschrieben und über das reden wir heute Abend.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Und für alle, die den Podcast jetzt hören und sich denken, wem wünscht er da noch viel Spaß? Hier sitzt Publikum. Und wenn ihr zuhört, ihr hört es jetzt leider im Nachhinein. Ihr könnt aber trotzdem noch mitmachen, denn wir haben auch ein Buch von Alexander Teske. Und jetzt schon der Hinweis, eines dieser Bücher kann man gewinnen. Eine kleine Mail schreiben an podcast@unionsstiftung.de. Aber vorher gibt es natürlich das Interview, ob es sich wirklich, wirklich lohnt. Und ich würde sagen, lohnt sich. Es lohnt sich, weiter zuzuhören. Es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Nicht nur, weil man ein Buch gewinnen kann, sondern weil man auch viel erfahren wird über die Tagesschau. Und jetzt räume ich den Platz endlich. Herr Teske, bitte kommen Sie nach vorne. Applaus und viel Vergnügen.
Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Und bei dem Vorgespräch fallen mir gleich zwei Sachen ein, so spontan. Guten Abend, meine Damen und Herren, war immer die Begrüßung bei der Tagesschau, die hat man gerade abgeschafft.
Okay, wie ist
man
jetzt?
Man sagt einfach nur noch guten Abend. Man möchte nicht mehr die Damen und Herren ansprechen. Und ich bin noch ein paar Jahre älter, ich war zum Mauerfall 17 und bin vorher auch fleißig in Leipzig mit um den Ring gelaufen und habe da mit demonstriert für Freiheit. Insofern habe ich die Tagesschau auch als Kind schon immer geschaut. Auch im Osten hat man die Tagesschau geschaut.
Ja, und Sie haben ja jahrelang bei der Tagesschau gearbeitet und Sie haben jetzt ein Buch geschrieben. Wie kamen Sie denn auf die Idee, ein Buch über die Tagesschau zu schreiben?
Also ich habe 6 Jahre da gearbeitet und hätte danach zum MDR zurückgehen können und wollte das einfach nicht mehr. Habe dann von mir aus gekündigt. Also so viel dann auch zu dem Vorwurf, ich hätte da keinen Anschluss Finanzierung oder keinen Anschlussvertrag bekommen. Ich wollte einfach immer schon schreiben und habe gedacht, dass die, also in vielen Gesprächen habe ich einfach gemerkt, dass es sehr viel Unmut gibt über die Medien und aber viele Leute keine Ahnung davon haben, wie die Medien gemacht werden und wollte eigentlich so einen Erklärbär schreiben. Wie kommen die Filme in die Tagesschau? Wie sind die Abläufe? Wer macht da was? Und während ich das aufgeschrieben habe, einen Verlag gesucht habe, die ersten Gespräche geführt habe, ist mir aufgefallen, wie viele Auseinandersetzungen wir in der Redaktion geführt haben, habe meine Aufzeichnungen durchgesehen. Ich habe immer schon Tagebuch geschrieben und auch so analoge Kalender geführt. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, da gibt es wahnsinnig viele Bruchstellen und ich habe eigentlich immer auch schon so eine Entfremdung gehabt in den letzten Jahren. Und das ist vielleicht der interessantere Part. Das wurde mir dann auch gespiegelt von denen, die es gelesen haben. Und dann habe ich nochmal umgeschrieben und dann ist das rausgekommen, was wir jetzt in der Hand halten können.
Ja, und dann können wir vielleicht auch gerade einsteigen. Also Tagesschau, das kennen ja viele als die 15-Minuten-Sendung um 20 Uhr. Also die Hauptnachrichtensendung. Und es gibt ja noch kleinere Nachrichtensendungen über den Tag verteilt. Es gibt eine Online-Ausgabe, also es ist ja gewachsen. TikTok gibt's mittlerweile auch. Und vielleicht nehmen Sie uns da mal mit. Wie kommt denn ein Thema in diese Hauptsendung um 20 Uhr? Also wie ist denn da so generell der Ablauf in der Redaktion?
Also mittlerweile gibt es 300 Mitarbeiter in Hamburg. Das ist auf dem Gelände des Norddeutschen Rundfunks ein eigenes Gebäude, sogenannte ARD Aktuell-Redaktion. Und dort entsteht eben die Tagesschau, die ja den ganzen Tag übersendet. Sehr beliebt sind jetzt die 100 Sekunden, aber auch die Tagesthemen, tagesschau.de, verschiedene Social-Kanäle werden bespielt. Da war die Tagesschau relativ früh aktiv bei Instagram und bei TikTok und ist sehr erfolgreich bei der jungen Zielgruppe. Ob das so sinnvoll ist, was sie da immer machen, kann man sich drüber streiten. Ja, und wie kommt ein Thema an die 20 Uhr, was ja doch immer noch das bekannteste Produkt ist, ist gibt eine langfristige Planung, in der ich auch gearbeitet habe und die bespricht mit den Korrespondenten im In- und Ausland die Themen vor, was so planbare Termine sind. Und da wird es auf die Sendung verteilt. Und dann wird das, was am Tag, im Laufe des Tages noch passiert, keine Ahnung, es tritt jemand zurück, es stirbt jemand, ein Flugzeug stürzt ab, dann muss es ja sehr, sehr schnell gehen. Auch das wird dann über die Planung sichergestellt. Dann ruft man eben diejenigen an, die das liefern. Ja, also in Hamburg entsteht überhaupt gar kein Beitrag. Die machen nichts selber, sondern die rufen irgendwo an. Also wenn jetzt hier im Saarland was passiert, dann rufen die den Saarländischen Rundfunk an und dann müssen die Kollegen in Saarbrücken das Stück liefern. Und die Planung sortiert das vor. Es gibt ja hunderte Nachrichten, die man am Tag machen könnte. Und letzten Endes schaffen wir es 5 in die 20 Uhr etwas länger und vielleicht noch 5 recht kurz. Und das ist ja dann doch recht wenig, muss man auch sagen. Ne? Die meisten Ländern hat die Hauptnachrichtensendung 30 Minuten. In Deutschland hat man sich auf diese 15 Minuten verständigt. Leider ein bisschen kurz.
Okay, also dann ist es auch irgendwie Zufall oder Frage der Kapazität, ob ein Thema überhaupt in die Sendung kommt.
Nein, Zufall ist natürlich nicht, aber es ist, wir sind ja alles Menschen und natürlich geprägt von unserer Weltanschauung. Deswegen ist ja auch wahnsinnig wichtig, wer arbeitet in Hamburg bei der Tagesschau und nach ihrem Weltbild suchen die eben auch Nachrichten aus. Also ob bewusst oder unbewusst, wird da gar nicht immer so offen gesagt. Und man diskutiert über Themen natürlich auch in der Redaktionssitzung, aber letzten Endes gibt es einen kleinen Kreis an Menschen, das sind die Chefs vom Dienst. Das sind so 10 Leute und die, würde ich sagen, entscheiden zu 90% die Themen der 20 Uhr Tagesschau. Die rotieren, hat immer jeder, hat mal abwechselnd den Hut auf und man kann natürlich mit denen, man kann die versuchen zu beeinflussen, man kann was vorschlagen, aber letzten Endes sagen die, das sind die Themen, das sind die Schlagzeilen, das sind die Bilder im Hintergrund und die nehmen auch die Texte ab, wenn der eben aus Saarbrücken geliefert wird, wird auch jedes Wort dann einzeln auf den Prüfstand gestellt und dann, wenn es Unklarheiten gibt, am Ende entscheiden sie auch den Bau der Sendung, womit fängt man an, das wird ja gemeinhin als das Wichtigste an dem Abend gesehen und womit hört man auf.
Ja, das hat mich am Buch am meisten überrascht. Also da gibt's ja eine Szene, wo Sie sagen, der Chefredakteur hat sich einen Beitrag gewünscht und hat gesagt, das Thema müssen wir bearbeiten. Und der Chef vom Dienst hat gesagt, das ist mir egal, ich habe hier das Sagen und von daher wird das nicht gebracht. Und Sie sagen ja auch, das ist ein sehr intransparentes System, weil den Chefredakteur kennt man noch, also jetzt Knifke oder so, den hat man gekannt, aber jetzt so ein Chef von Dienst, das ist irgendwie ja jemand, der vielleicht nicht in der Öffentlichkeit steht, aber der da viel Einfluss hat. Also müsste da mehr Transparenz her?
Absolut. Interessant, dass Sie das Ihnen Knifke einfällt, weil der ist schon seit vielen Jahren nicht mehr da, aber er war eine prägende Figur. Während der Neue nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht und auch den Weg in die Öffentlichkeit scheut, was ich wahnsinnig schade finde, weil ich glaube, mit den Zuschauern zu interagieren, ist in der heutigen Zeit extrem wichtig, sich auch der Kritik zu stellen. Ja, ich glaube, das ist intransparent. Also kein Mensch weiß, wie man Chef vom Dienst wird. Ist zumindest kein offizieller Weg. Ich habe es nach 6 Jahren dort nicht herausbekommen. Mir ist nur aufgefallen, man fängt dort als kleiner Redakteur an. Muss sich so langsam hochdienen und kriegt dann so steigt in der Hierarchie langsam auf. Und nach 10, vielleicht 20 Jahren wird man dann aus dem Kreis der aktiven Chefs vom Dienst vorgeschlagen, der Chefredaktion, und die sagen dann, okay, du darfst nicht. Aber wie ganz genau das läuft, das ist nicht klar. Man kann sich also nicht als Chef vom Dienst bewerben. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich bin Chefredakteur beim Saarländischen Rundfunk und ich habe Lust, nach Hamburg zu gehen. Ich wollte immer schon mal zur Tagesschau und da ist vielleicht eine Stellenausschreibung. Ich bewerbe mich, ich habe Lust. Nein, das gibt's nicht. Bei den Chefredakteuren ist das Gleiche. Man kann sich nicht bewerben. Es ist ein völlig intransparentes Verfahren, wer da hingeschickt wird auf Zeit. Die kommen ja alle von anderen Sendern. Also der aktuelle ist vom Bayerischen Rundfunk entsandt. Und dann sind die halt ein paar Jahre da und dann gehen sie wieder. Und also ich glaube, es wäre sinnvoll, das öffentlich auszuschreiben und die auch bekannt zu machen. Also wenn Sie jetzt auf tagesschau.de gucken oder wo auch immer, die Chefs vom Dienst werden nicht vorgestellt, man kennt die nicht. Es werden keine Namen aufgeschrieben oder ein Lebenslauf, eine Vita. Also wenn man jetzt die Saarbrücker Zeitung hat, da kennt man natürlich den Chefredakteur und kann auch im Impressum gucken oder man kann irgendwo sehen, wer ist das denn und was hat er vorher so gemacht. Und die Chefs vom Dienst der Tagesschau, die wahnsinnig einen Einfluss auf die Willensbildung in Deutschland haben, die kennt kein Mensch.
Dann das Thema Redaktion. Sie schreiben ja, die Redaktion der Tagesschau, die ist teilweise abgehoben und elitär und es gibt eine geringe Diversität. Also Sie bemängeln ja unter anderem, dass dort wenige Menschen aus Ostdeutschland arbeiten. Also Sie sind ja Leipziger, aber dass Ostdeutsche dort jetzt nicht so repräsentiert sind wie in der Bevölkerung. Welche Auswirkungen hat denn das Ihrer Meinung auf die Berichterstattung?
Also es ist ja ein grundsätzliches Problem im Journalismus, ne? Also die Tagesschau nicht exklusiv, dass man nicht divers aufgestellt ist. Es sind eben meistens westdeutsche Akademiker, auch sagen wir mal, politisch tendenziell links eingestellt. Und das ist bei der Tagesschau, würde ich sagen, besonders ausgeprägt. Ich habe ja vorher in mehreren anderen Redaktionen gearbeitet. Printbereich, Bildzeitung, Morgenpost und auch beim Privatfernsehen, und da war das nicht ganz so ausgeprägt. Und das hat natürlich, klar, weil die aus seinem eigenen Erleben, wenn ich jetzt Großstädter bin, dann finde ich natürlich großstädtische Themen wichtig, und wer mich für die Themen der Landwirtschaft, ich habe davon im Zweifel dann keine Ahnung, und dann erst wenn die Trecker vom Kanzleramt vorrollen, dann wird das vielleicht für mich ein Thema, und so ist es eben auch bei der Tagesschau, ja, das ist eben ein schwierigerer Weg, da ins Programm zu kommen. Und natürlich werden sie Themen, die sie selber betreffen, eher aufs Tableau heben. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass die Redaktion divers aufgestellt ist. Und Ostdeutsche gibt es weder als Chef vom Dienst noch in der Planung. Und deswegen haben es ostdeutsche Themen besonders schwer. Und das könnte man sagen, es vielleicht auch weniger Süddeutsche da arbeiten. Aber ich finde das schon, wenn man jetzt als Ziel formuliert, das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland, gibt es ja schon nochmal gravierendere Unterschiede. Eben fände ich es besonders wichtig.
Ja, das andere Thema ist mögliche politische Einseitigkeit bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Und da ist mir so eine Szene im Buch hängen geblieben. Und zwar, ich glaube, es war auch ein Chef von Dienst oder ein Redakteur, der mit einem Kapuzenpulli von einer linksradikalen Band über den Gang gelaufen ist. Und das ist ja schon ein Statement. Also wenn ich ein Hoodie von einer Band trage, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann bringe ich damit ja auch meine politische Meinung zum Ausdruck, und da ist ja keiner eingeschritten. Also das hat der Chefredakteur jetzt nicht gesagt, ach du, das ist jetzt keine gute Idee, wir sind politisch neutral und bitte passt deine Kleidung ein. Also ist das wirklich so der Alltag in der Redaktion, also dass dort linksradikale Themen irgendwie auch so unterbewusst gespielt werden, oder war das jetzt eher die Ausnahme?
Also auf keinen Fall die Ausnahme, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie nur eine Ansammlung von Autonomen arbeitet, das wäre natürlich Quatsch. Aber Ich habe 15 Jahre vorher beim MDR ja für die Tagesschau auch schon gearbeitet und dort Berichte zugeliefert. Da ist mir das gar nicht so sehr aufgefallen, sondern erst als ich in Hamburg war, habe ich eben gesehen, okay, was haben die an, wie reden die nicht nur am Telefon, sondern in den also Pausen. Und dann habe ich sie eben in Hamburg auch auf Demonstrationen von linken Gruppierungen getroffen zum Beispiel. Und das hat eben alles so ein Bild ergeben, wo ich eben schon sagen würde, es gab ein ganz großes Ungleichgewicht. Also wenn man sagt, jetzt nach der aktuellen Wahl, es gäbe eine Mehrheit für AfD und CDU, jetzt mal vergleicht in der Redaktion der Tagesschau, man würde eine Wahl abhalten. Also ich weiß nicht, ob die 10% dort erreichen würden, ja. Also da ist schon, das ist jetzt sehr gravierend. Aber klar, es gibt keinen Gesinnungstest, und ganz genau weiß man das nicht. Es gibt nur so ein Bild. Und ich meine, mit diesem feine Sahne-Fischfilet-Pulli, das war ja kein Ausrutscher, sondern der hatte einfach immer wieder solche Bands da auf seinen T-Shirts und Pullis, und hat er die auch nicht zufällig angezogen, sondern hat die eben an Tagen angezogen. Das war die Zeit von der sogenannten Hetzjagd von Chemnitz und den entsprechenden Diskussionen darum und Demonstrationen, und dann war das eben auch ein Statement, ja. Also das und das hat niemanden gestört, das ist niemand eingeschritten. Man muss dazu wissen, es gibt auch jeden Tag Besuchergruppen dort im Haus. Also auch von den Rundfunkräten, die ja die Aufsicht ausüben. Und wenn man da kein Problem damit hat, eben dann da so rumzulaufen, ja, dann finde ich das schon interessant, sagen wir mal so. Weil ich hätte mir jetzt auch nicht getraut, also nicht, dass ich das gemacht hätte, aber ich hätte mir jetzt auch nicht getraut, mit einem Pulli rumzurennen von bösen Onkels oder Freiwild oder so. Da bin ich mir im Übrigen auch sehr sicher, dass da jemand eingeschritten wäre.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Also ich meine, ich finde jetzt beides nicht gut, aber wenn das umgekehrt der Fall gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich Konsequenzen gegeben, oder?
Man hätte sich den Spaß machen müssen, es mal auszuprobieren, aber das habe ich nicht getan. Insofern ist das eine Spekulation, aber ich denke schon, dass das so ist, ja.
Ja, aber so ein anderer Fall, der mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben ist, ist die Linksextremistin Lina E., die ja irgendwie aus Leipzig kommt, die verurteilt wurde wegen einer Gewalttat. Und da hat ein Kollege von Ihnen gesagt, ja, das ist ja jetzt keine Linksextremistin, sondern eine verdiente Antifaschistin. Also wenn solche Aussagen in der Redaktion fallen, also kann man dann irgendwie noch glaubhaft neutral sein, oder will man eigentlich neutral sein, oder ist man dann eher schon in den Bereich des Aktivismus gewechselt?
Also ich glaube schon, dass es da so aktivistische Tendenzen gibt, und ich glaube, dass denen das gar nicht so sehr bewusst gewesen ist. Mir ist das dann nur so, ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich ja selber aus eher so einem linksliberalen Milieu komme, und wenn mir das schon in die Nase gestiegen ist, dann will das schon was heißen. Und letzten Endes kann ja jeder, ich meine, was er wählt, ist ja egal, aber man muss offen bleiben und alle Meinungen abbilden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das steht so im Auftrag drin. Und ich habe einfach festgestellt, dass das zu großen Teilen nicht mehr passiert, dass man eben auch die Chancengleichheit der Parteien nicht wahrt und das mit Absicht auch so macht. Das wird auch so argumentiert und diskutiert. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man darauf hinarbeiten, dass der Auftrag geändert wird. Aber so, wenn er jetzt so gesetzlich, so wie er lautet, dann muss man ihn erfüllen. Da steht es nicht einem Redakteur zu, darüber zu urteilen, das irgendwie einfach heimlich anders zu interpretieren. Und man hat schon den klaren Willen, die AfD klein zu halten. Und sag mal, ist jetzt auch nicht der beste Freund der CDU. Also man kann das ganz klar auch an so einem gewissen Spin, an einem Wording und Framing sehen, wie Berichte gemacht werden. Also wenn die Grünen beispielsweise, wenn da ein Auftritt verhindert wird, weil Habeck nicht von der Fähre kommt oder weil beim politischen Aschermittwoch nicht gesprochen werden kann, weil die wütenden Bauern die Zufahrt blockieren, dann wird das mit einer anderen Sprache transportiert, als wenn die CDU-Zentrale in Hannover besetzt wird, dann spricht man von Aktivisten, die da eben auf den Balkon geklettert sind. Oder wenn der designierte Bundeslandwirtschaftsminister in Bayern verhindert wird, weil er Besuch von Aktivisten zu Hause bekommt und seine Familie Angst hat. Also da, wenn man das mal so nebeneinander legt, gibt es zwei Maßstäbe leider, ja.
Sie schreiben ja auch im Buch, also Umgang mit der AfD ist ein Streitthema natürlich, wie in vielen Organisationen, in vielen Medien wahrscheinlich. Und da wurde ja die Strategie gefahren, dass man sie ausgrenzt. Also sie belegen es ja auch mit Zahlen, dass jetzt AfD-Abgeordnete oder Vertreter der AfD jetzt nicht so oft in der Berichterstattung vorkommen mit O-Tönen oder Interviews, wie jetzt zum Beispiel Politikerinnen und Politiker von SPD. Und das hat ja dazu geführt, dass die AfD sich vielleicht auch andere Kanäle gesucht hat. Also war das vielleicht sogar kontraproduktiv, diese Strategie?
Mich beschäftigt das ja schon länger, weil ich ja vorher beim Mitteldeutschen Rundfunk war. Und dort ist es ja so, dass die AfD dort zuerst in die Landesparlamente gekommen ist. Und wir hatten ja das Problem dort schon viel länger. Und wie geht man damit um? Eigentlich ist es völlig klar, wie man damit umgeht. Es steht einem Journalisten nicht zu, zumindest nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Rechte zu spielen. Und wenn es eine legale Partei ist, kann man nicht dauernd dem Zuschauer beziehungsweise eben respektive dem Wähler sagen, er dürfte nicht wählen. Man muss dann halt darauf vertrauen, dass die Gerichte das prüfen und wenn die Partei verboten wird, dann ist gut. Aber ein Journalist kann nicht sagen, okay, ich ignoriere die Partei. Ist natürlich alles wahnsinnig umstritten, wie umgehen mit der AfD, aber wir reden hier von Nachrichten. Ne? Ich meine, ich kann das für ein Magazin und auch im privaten Rundfunk ganz anders beantworten. Aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es so, wie es ist. Und da gab es am Anfang die Strategie, sie vollkommen zu ignorieren. Das hat sie aber nur stärker gemacht. Dann gab es die Strategie, sie zu entlarven und man wollte einfach immer sag mal, richtig stellen, was sie eben sagen, dass es falsch ist. Man hat ja dann auch den Faktenfinder zum Beispiel bei der Tagesschau in Hamburg gegründet. Bei tagesschau.de hat man einen Redakteur eingestellt, der vorher einen NPD-Watchblog hatte und eben ganz klar auch gesagt hat, Journalismus ist für ihn, hat es immer mit Meinung und Haltung verbunden und nicht das pure Anhäufen von Fakten. Und das hat er dann eben auch gemacht und er hat sich hauptsächlich in der AfD abgearbeitet. Und ich würde sagen, es ist die falsche Strategie, weil es die AfD nach wie vor größer macht und natürlich die Leute wegtreibt. Ich meine, auch AfD-Wähler zahlen Rundfunkgebühr und fordern aber eben jetzt ganz vehement die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Ergebnis. Und es gibt ja Studien, ich habe ja, bevor ich das Buch geschrieben habe, auch nochmal so quer durchgelesen, was deckt sich mein persönliches Erleben, so meine eigene subjektive Sicht mit dem, was die Medienwissenschaft herausgefunden hat. Und es gibt Studien, dass eben die AfD zu 92% negativ wegkommt in den Berichten und sagen wir mal so die Vergleichsparteien wie die SPD nur zu 33%. Und das hat mit fairer Berichterstattung, egal wie man zu der Partei steht, ja, also meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. Und ist eben auch, selbst wenn man der Meinung ist, man möchte sie kleiner halten, kontraproduktiv.
Ja, so eine Geschichte ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. Ich glaube, die kennt auch jeder. Das ist der sogenannte Hutbürger, der bei einer Pegida-Demonstration aufgetaucht ist und der, also in Sachsen, und der auch Mitarbeiter des Landeskriminalamts war und der dann dafür gesorgt hat, dass Journalisten ein bisschen intensiver kontrolliert wurden und dann gab es auch noch Anzeige. Und danach wurde ja versucht, den Mann aus dem Amt zu drängen. Also das ist auch, glaube ich, passiert und es gab so einen medialen Shitstorm. Und Sie schreiben ja auch, das war dann klar eine Kampagne, um diesen Mann dann praktisch aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, was ja möglicherweise auch richtig war. Aber macht man sich da nicht irgendwie gemein mit linken Kräften, mit Kräften, die vielleicht ja auch der Demokratie nicht wohlgesonnen sind? Also wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, dass Nachrichten gut beraten sind, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk neutrale Nachrichten zu bringen. Und der Zuschauer soll sich selber sein Bild machen. Und das immer so mit dem Holzhammer gleich mitzuliefern, ihr müsst das und das denken, das geht vielen Menschen, glaube ich, gehörig auf die Nerven. Und ich habe ja das Beispiel, die Hetzjagden von Chemnitz, wo man eben so eine Kampagne gegen den damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen gefahren hat, wo man richtig gesagt hat, der muss weg. Und so entsprechend waren die Berichte und am Ende war er auch weg. Der Hutbürger ist eher so ein Beispiel für mich, also habe ich mich gefragt, wie kann so ein bedauerlicher Einzelfall, das ist ja wirklich also ein armer Mensch gewesen, der da rumgepöbelt hat auf Sächsisch und alle haben so ein bisschen rumgelacht mit seinem Anglerhut. Also der Aufmacher der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes am Abend sein, das ist doch albern. Also aber da hat eben so ein Narrativ bedient vom tumpen ostdeutschen Pöbel und hat deswegen so gepasst und hat es ja am Ende aufs Spiegelcover gebracht, ne? Da war ja der Anglerhut abgebildet, so ist er der Ossi. Und da würde ich eher sagen, das ist so ein Beispiel für eine Zweiklassengesellschaft wie westdeutsche Leitmedien über den Osten berichten, so mit einem arroganten Touch und nicht wirklich verstehen wollen, was da passiert. Und das finde ich eben verheerend, weil ich meine, im Osten wählen mittlerweile 35% AfD und jetzt kann man sagen, sind alles Nazis. Ich bin da oft noch in meiner ehemaligen Heimat und kann nur sagen, ich kenne davon einige. In meinen Augen sind das nicht alles Nazis. Also man hat dann so einen bestimmten Satz von, ich sag mal, 5% oder so, die gab es immer schon. Und die anderen wünschen sich einfach eine Veränderung der aktuellen Politik. Und deswegen, also ich bin mir sicher, wenn es eine veränderte Politik geben würde, würden da einige auch wieder was anderes wählen. Aber das ist meiner Meinung nach eben nicht Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da jetzt so das zu entlarven. Also man kann das sehen, wenn man jetzt über Pegida oder solche Demonstrationen berichtet, dann sucht man sich besonders dumme Stimmen, die dann gesendet werden. Und klar, so ein paar Spinner auf einer Demo hat man immer, die findet man auch immer. Aber vielleicht gibt's auch den einen oder anderen, der gut begründen kann, warum er da mitläuft. Das wird aber nicht gesendet. Und bei linken Demos gegen rechts oder so läuft das genau andersrum. Da teilen die meisten Journalisten diese Meinung der Demonstranten und deswegen werden sie kluge Argumente eben suchen. Die werden sie auch senden und die Spinner, die da auch mitlaufen, die werden sie aber nicht zeigen.
Ja gut, wenn Sie ja beschreiben, also wie die politische Ausrichtung in der Redaktion ist, dann ist das ja irgendwie menschlich, oder? Also, oder?
Nochmal, ich hab's ja kurz
Also, Sie beschreiben ja, dass die Redaktion eher politisch links eingestellt ist, oder ist das ja auch irgendwie menschlich? Also, dass ich jetzt irgendwie meine Absolut, Freunde
na klar.
da
na klar.
jetzt nicht dumm dastehen lasse, oder?
Absolut. Also ein Stück weit ist das Buch ja auch eine Selbstbeschreibung, ja. Ich will mir da jetzt gar nicht irgendwie einen schlanken Fuß machen. Ich habe das lange auch selber gar nicht so reflektiert und habe da gar keine Störgeräusche dabei gehabt. Und erst als ich näher darüber nachgedacht habe und nach meinem Ausscheiden dann auch den Kollegen hinterher recherchiert habe, ist mir das nochmal so stärker in die Nase gestiegen. Also man muss sich vorstellen, wenn man in einer Redaktion arbeitet, das geht ja jedem so, glaube ich, man hat einen gewissen, die Kollegen haben Vertrauensvorsprung. Also ich habe jetzt nicht angefangen, meinen Kollegen dort hinterher zu recherchieren während der Zeit. Und das habe ich hinterher gemacht. Und dann ist mir leider aufgefallen, dass der Faktenfinder, der bei der Tagesschau für Fakten eben stehen sollte, dass da einige Sachen nicht stimmen, wenn man danach recherchiert. Und dann habe ich mir das alles nochmal so ein bisschen näher angesehen, auch eine bestimmte Berichte, ne? Also das sogenannte Geheimtreffen von Potsdam zum Beispiel, die Korrektivrecherche. Wenn man sich das alles etwas näher anguckt, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass da ein gewisser Aktivismus leider nicht ganz unbeteiligt ist.
Im Buch werden ja auch die Experten beschrieben, die bei der Tagesschau eingeladen werden, um Themen nochmal zu verifizieren. Wie werde ich denn Experte bei der Tagesschau?
Am allerbesten brauchen Sie eine Webseite, die sich leicht zu finden lässt, und die Webseite muss klar benannt werden, je nach dem Thema, mit dem Sie in die Tagesschau wollen. Also wenn Sie für die USA ein Experte sein wollen, dann nennen Sie die am besten www.usaexperte.com. Das gibt's tatsächlich. Und dann muss da die Handynummer stehen und da müssen Sie immer rangehen, auch bei unbekannten Nummern und auch wenn Sie an der Aldi Supermarktkasse stehen. Also Erreichbarkeit ist ganz wichtig, weil das alles sehr, sehr kurzatmig ist. Also wenn das nachmittags passiert und dann will man abends noch einen Experten haben, dann muss das sehr schnell gehen. Und leider sind das dann eben auch nicht immer die allerbesten Experten, die Koryphäen auf ihrem Gebiet. Die sitzen halt irgendwo auf Auslandsreise und machen Forschung und beantworten eine Mail nach einer Woche. Die schaffen es leider selten ins Fernsehen. Also man muss auch diesen Drang haben, im medialen Zirkus auftreten zu wollen. Und man muss in der Lage sein, ganz kurz und prägnant auf den Punkt zu sprechen und sich nicht zu scheuen, alle Fragen zu beantworten. Also ich habe ja das Beispiel von Markus Keim, der mittlerweile, glaube ich, in der Bundesregierung beschäftigt ist, aber vorher ein sehr gefragter Experte war, Chef der Stiftung Politik und Wissenschaft, wo eben auch nochmal eine andere Sache eine Rolle spielt, dass man gar nicht dem Zuschauer sagt, dass die Stiftung Wissenschaft und Politik die Bundesregierung berät und von ihr auch teilweise finanziert wird. Und der hatte, ich beschreibe das da so, also der erklärt alles. das deutsch-französische Verhältnis, G7, Syrien und sonst was. Also Ukraine-Krieg, es gibt, glaube ich, nichts, was er nicht erklären würde. Und das ist dann teilweise schon recht lustig und fragwürdig. Ja, und dann beschreibe ich eben auch, dass es Experten gibt, die von heute auf morgen nicht wieder auftauchen. Ja, es gibt eine Liste.
Die verschwinden, oder?
Bitte?
Die verschwinden wieder, oder?
Genau, es gibt so eine Liste und da steht man mit Kontaktdaten drauf und dann wird dahinter irgendwas, eine kleine Notiz geschrieben, der spricht gut, geht immer ran, was weiß ich. Und wenn man sich aber so ein bisschen außerhalb des herrschenden Meinungskorridors äußert, dann verschwindet man auch da ganz schnell wieder und kriegt eben entweder wird man gelöscht oder kriegt dann einen Kommentar dahinter, dass man besser nicht mehr eingeladen werden soll. Da habe ich so ein paar Beispiele drin von Leuten, die dann eben plötzlich rausgefallen sind, nicht mehr eingeladen werden vom Öffentlich-Rechtlichen.
Jetzt, neben all dem Politischen, beschreiben Sie ja auch die Einseitigkeit der Themen in der Tagesschau. Also, dass irgendwie so Klatsch und Tratsch, Sport immer mehr Einzug finden. Was ist denn da der Grund dafür?
Also ein Grund, also für mich war die Tagesschau tatsächlich ein Sehnsuchtsort. Ich wollte da gerne hingehen, weil das für mich noch so eine letzte Insel für seriösen Journalismus stand. Und ich eben beobachtet habe, es gibt ja auch Studien, dass CDF zum Beispiel Boulevardisierung eben schon viel länger Einzug gehalten hat. Und ich dachte, Tagesschau, ja, die werden knallharte News bringen. Und dann musste ich leider feststellen, dass sie eben das auch machen, was ich beim Privatfunk teilweise vorher gemacht habe und weswegen ich da unbedingt weg wollte. Wetterberichte und royale Krönung und Sport und ich meine, die Sendung geht nur 15 Minuten und wenn man Begrüßungen und Wetter und Lottozahlen abzieht und dann eben noch den langen Sportblock, dann bleiben manchmal nicht mal 10 Minuten. Und wenn ich da dann noch ein schönes Wetterstück und noch eine royale Hochzeit, dann bleiben für wirklich wichtige Nachrichten manchmal nur 6 Minuten übrig. Und das fand ich dann sehr, sehr schade. Und man schielt leider auch auf die Quoten. Man definiert sich über die Quote. Also ich kann das ein Stück weit verstehen, dass man sagt, okay, es sollen ja auch viele Menschen schauen. Und nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit da senden. Aber es hat ein Ausmaß angenommen, dass man liest sich die Quote jeden Morgen vor und überlegt dann, wenn sie leicht runtergeht und das ZDF aufholt, wie könnte man das wieder ein bisschen hochsetzen, indem man dann schaut, die Quote geht im Laufe der Sendung hinten hoch. Also senden wir doch einfach eine Minute länger, weil die Leute da auf den Tatort oder was auch immer warten, aufs Fußball-Länderspiel. Und dann haben wir eine höhere Quote. Das sind für mich Taschenspielertricks und aber ja, die werden eben leider angewandt und dazu kommt, und deswegen kommt es eben auch zu Boulevard-Themen. Man nennt das dann Gesprächswert.
Ja, also mich verwundert immer wieder, dass die Lottozahlen da Thema sind, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute Lotto spielen. Also ich mache das ganz, ganz selten. Also keine Ahnung, vielleicht mal im Fußballverein, so in einer Tippgemeinschaft, wird irgendwie ganz viel Geld im Jackpot ist oder so. Ob man das irgendwie so aus Gemeinschaftsgefühl mitmacht, aber warum sind die Lottozahlen in der Tagesschau und nicht irgendwie die Quoten für Pferdewetten oder was auch immer?
Das ist total lustig, weil ich da oft drauf angesprochen wurde und Leute sich darüber beschwert haben, wer denn heutzutage noch mit einem Zettel und einem Stift da sitzt und die Lottozahlen mitschreibt, weil man die ja im Videotext oder online schon längst, also wer denn Lotto spielt, kennt. Und dann habe ich angeregt, mindestens zweimal die Lottozahlen doch darauf zu verzichten und diese wertvolle Sendezeit nicht zu verschwenden. Und dem ist man nicht nachgekommen und die Begründung habe ich leider nie verstanden. Also irgendwie ist auch das ein Mysterium, warum die Tagesschau 20 Uhr die Lottozahlen verkündet. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht. Angeblich gab es da irgendwelche Verträge mit der Lottogesellschaft. Wenn das stimmen würde, wäre das sehr skurril, weil es handelt sich ja um Glücksspiel. Ich weiß gar nicht, ob man das so prominent immer noch unterstützen muss.
Also auf jeden Fall interessant. Also da stolper ich immer wieder drüber. Und was mir am Buch sehr, sehr gut gefallen hat, also das ist ja jetzt kein einseitiges Bashing auf die Tagesschau, sondern Sie kritisieren ja auch Kritik an der Tagesschau. Und da gab es ja einen Kanzlerkandidat von der CDU, Armin Laschet, der sich, glaube ich, über Twitter oder jetzt X beschwert hat, dass es keinen Brennpunkt zum Brand von Notre Dame gab. Also finden Sie die Kritik an der Tagesschau auch manchmal überzogen?
Also ich habe das dort so wahrgenommen, ja, dass sich jeder an der Tagesschau abarbeitet. Ich glaube, selbst wenn die perfekte Sendung liefern würden, gäbe es immer Kritik. Man muss ja auch sagen, vielen Menschen ist die Tagesschau zu links, aber es gibt auch welche, denen ist sie zu konservativ. Und jeder kleinste Fehler, und ich meine, da arbeiten Menschen, und natürlich, wenn immer Fehler passieren, wird medial ausgeschlachtet. Das hat auch was damit zu tun, dass der Name so gut klickt und dass wir halt, dass Online-Journalismus natürlich eine große Rolle spielt. Das heißt, wenn die Bild-Zeitung, die auch nochmal ein ganz anderes Interesse hatte, auf die Tagesschau einzuschlagen, weil sie selber eine Zeit lang versucht hat, Bild-TV in den Start zu bringen. Dann haben die eine Zeit lang jeden Tag eine Negativgeschichte gebracht und die anderen haben es abgeschrieben einfach, und das klickt wahrscheinlich sehr, sehr gut. Also kann man ja sehen. Und wenn man da selber arbeitet und dann nachvollziehen kann, was an den Vorwürfen dran ist, da gab es dann immer einen wahren Kern, war aber immer wahnsinnig aufgebauscht, und ich und die ganzen Kollegen haben das natürlich teilweise als ungerecht empfunden. Nicht immer, aber manchmal. Und Notre Dame war eben so ein Fall, da habe ich ja selber an dem Tag Dienst gehabt und fand das eigentlich eine sportliche Leistung. Es hat keine Stunde gedauert, bis der Beitrag auf dem Sender war, ja, von der allerersten Meldung. Da gab es noch nicht mal eine Agenturmeldung, da lief das auch nur so oft über die Online-Medien, es brennt, und da weiß man ja auch nicht gleich, wie groß der Brand ist, und erst nach und nach hat sich die Dimension herausgestellt, und kurz vor der Sendung ist der Turm erst eingestürzt, und kurz danach hatten wir den Beitrag auf dem Sender, und da dann irgendwie auf der Tagesschau darauf rumzuschlagen, fand ich übertrieben, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass eben bestimmte Politiker ja verhindert haben, dass eben ein schlagkräftiger Nachrichtenkanal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk entstanden ist. Ja, es gibt eben NTV und es gibt Welt, also früher N24 als private Player, aber im öffentlich-rechtlichen gibt es nur Phoenix, die aber meiner Meinung nach ein Ausfall sind, was ein echter Nachrichtenkanal ist, weil sie am Wochenende zum Beispiel gar nicht senden und abends auch nicht. Und wenn man die Kapazitäten kennt, die haben leider nicht viel Geld. Und dann hat man Tagesschau 24 so versucht auszubauen, aber die Kapazitäten reichen auch nicht. Und in Paris zum Beispiel sind zwar zwei Kollegen, aber die eine hatte eben gerade Urlaub und wird auch nicht ersetzt. Und dann war der eine, hatte gerade Dienst und war auch schon zu Hause. Und dann rennt er eben zurück und macht den Beitrag innerhalb von Minuten fertig. Und alle rufen ihn an. Und er war dann auch der Erste, der vor Ort war. Und dann zu sagen, es war, die Tagesschau hat gepennt und man hat versagt, das fand ich einfach ungerecht. Also man muss dann einfach aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt. Ja, also auch wenn man, es gibt ja viele, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerne abschaffen wollen, und was käme danach? Also ist eine wahnsinnig gute Ergänzung, was so privat alles noch existiert oder also an der Alternativmedien. Aber wenn es den öffentlich-rechtlichen nicht mehr geben würde, würde man schlechter informiert sein.
Ja, also ich glaube, da ist was dran. Also es ist ja, wenn man auch mal hier im Saarland guckt, also zum Beispiel Aktueller Bericht ist ja hier unsere Nachrichtensendung, da kommt ja schon viel aus dem Land, und ich weiß nicht, ob ein Privater das machen würde. Oder wie sehen Sie das? Also wird ein Privater so detailliert in die lokale Berichterstattung einsteigen?
Also gerade in der lokalen Berichterstattung ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja seine originäre Aufgabe stark. Klar, man kann sich überlegen, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch vor 20 Jahren seinen Auftrag erfüllt, und da hat er wesentlich weniger Sender gehabt als heute. Und natürlich braucht er wahrscheinlich keine 10 Milliarden, und wenn man weiß, dass weniger als die Hälfte des Geldes ins Programm fließt, also da gibt es viel Einsparpotenzial. Und da braucht keiner, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, ich glaube, das wissen die selber nicht, weil sie keinen Überblick haben, aber 800 Kanäle bei Social Media. Also man kann da sehr viel Geld sparen, natürlich. Aber regionale Berichterstattung, viele Zeitungen haben Probleme, die Auflagen sinken. Und in meiner Heimat ist es eben so, da stehen manche Zeitungen echt vor dem Konkurs. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk manchmal der Letzte, der noch eine Geschichte recherchiert, der vielleicht nochmal jemand hat, der mal ein, zwei Wochen freigestellt werden kann, um sich mal was näher anzugucken. Und wenn die dann auch bei der investigativen Recherche sparen, was sie leider zum Teil tun, gibt es gar niemanden, der da etwas näher hinguckt und die sogenannte angebliche vierte Gewalt aufrechterhält.
Also Sie sehen schon, dass er sich reformieren muss. Also diese teilweise, es ist ja wahrgenommen, die nehme ich auch so wahr, einseitige politische Berichterstattung, dann vielleicht auch interne Abläufe, vielleicht muss man ein bisschen beweglicher werden. Also das sehen Sie genauso oder würden Sie widersprechen?
Ich sehe das genauso. Ich muss leider sagen, ich bin ja wirklich ein Kind des Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe 21 Jahre bei der ARD insgesamt gearbeitet, und natürlich, wenn man dort ist, und das geht allen so, die jetzt noch da arbeiten, man müsste ja schizophren sein, wenn man sagt, das ist dort nicht in Ordnung. Seit ich raus bin, hat sich mein Blick so ein bisschen verändert. Ich sehe es leider noch etwas kritischer mittlerweile. Mir fehlt langsam der Glaube, dass man sich von innen reformieren wird. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen. Man braucht in der Demokratie einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wenn man sich näher anguckt, die Aufsicht funktioniert nicht über die Rundfunkräte. Und von innen heraus sehe ich im Moment keine ernsthaften Impulse, sich zu reformieren. Es sind Trippelschrittchen, die da gemacht werden. Es wird ernsthaft darüber diskutiert, vielleicht einen dieser kleinen Spartenkanäle zu opfern. Und dann nimmt man mit Absicht eben die Diskussion, wir müssen vielleicht Dreisat oder Arte zumachen, weil man genau weiß, dass es da eben Gegenwind geben wird. Man könnte auch so und so viele Krimis mal abschaffen und da sehr viel Geld sparen. Also mir fehlt da so ein bisschen der Glaube, dass da wirklich ernsthaft was passiert. Und jeden Tag gibt's leider Skandale, die öffentlich werden, die man kaum noch verteidigen kann.
Also ich habe tatsächlich so einen kleinen Hoffnungsschimmer vernommen, und zwar, den hatte ich vorher gar nicht gekannt, Florian Hager, Intendant Hessischer Rundfunk, und der war mal erfrischend anders. Ich weiß nicht, kennen Sie ihn oder haben Sie ihn mal kennengelernt?
Der war auch mal, soweit ich weiß, beim Mitteldeutschen Rundfunk. Wir haben uns aber nie kennengelernt. Ich habe ihn jetzt wahrgenommen, er ist ja Intendant des Hessischen Rundfunks und recht jung in dieser Position. Und der ARD-Vorsitz wandert ja immer hin und her. Und jetzt ist er ja gerade beim Hessischen Rundfunk bei Herrn Hager. Und mir wurde ja eine Klage angedroht und dann wurde jetzt eben gefragt, klagen Sie denn wirklich? Und da hat man Herrn Hager abgepasst bei einer Veranstaltung und hat er gesagt, nein. Und man hat ihn auch gefragt, kann man denn aus dem Buch was lernen? Und da hat er gesagt, ja, man nimmt das alles schon wahr. Man, selbstverständlich kann man daraus was lernen, aber er wird sich nicht näher dazu äußern. Und das ist eben so die, eben auch was ich sehr, sehr schade finde. Ja, also ich werde weder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingeladen, man wird auch öffentlich nicht darüber diskutieren. Man versucht es klein zu halten und man versucht Kritiker, das geht nicht nur mir so, das geht allen so, die ausgeschieden sind, sie zu diffamieren und totzuschweigen. Aber inhaltlich gibt es jetzt niemand, der mich widerlegt. Also das ist sehr schade, dass man da nicht selbstbewusst ist und in die Offensive geht.
Ja, es würde mich zum Abschluss mal noch interessieren, wie waren denn die Reaktionen auf Ihr Buch? Also gab es da Kollegen, die dann wütend vor Ihrem Haus gestanden haben oder haben Sie böse Mails bekommen oder Sie haben gesagt, eine Klage stand im Raum? Also wie war die Reaktion? Wie heftig war die?
Also der Norddeutsche Rundfunk, der für die Tagesschau zuständig ist, hat eben eine Klage angedroht. Dann haben sie, ich könnte jetzt draufdrucken, juristisch geprüft, gesagt, nein, sie klagen nicht. Es gab in den ersten Tagen so ein paar, also klar, die Tagesschau-Redakteure hatten sich das vorbestellt und offenbar sehr schnell gelesen. Differenzierte Wortmeldungen, also die haben mir direkt geschrieben und gesagt, sie finden das zum Teil doof oder zum Teil können sie das nachvollziehen, aber nicht in jedem Punkt und so weiter. Waren aber gar nicht so viele. Und je länger das Buch auf dem Markt ist, umso mehr positive Rückmeldungen bekomme ich eben auch von den ganzen Redakteuren der anderen Anstalten, also die in Leipzig oder München oder Köln arbeiten und eben auch für die ARD arbeiten. Und natürlich sehr, sehr viele, die mal früher beim Öffentlich-Rechtlichen waren, und die bestärken mich und sagen, endlich sagt es jemand und wir freuen uns halt durch. Es ist schon aber interessant, dass ich von denen, die noch in Lohn und Brot sind beim Öffentlich-Rechtlichen, keiner öffentlich bekennt. Die lassen sich teilweise an ihre Privatadresse das Buch mit Widmung schicken, aber keiner würde sich auch nur getrauen, auf Facebook oder LinkedIn da einen Beitrag von mir mit einem gereckten Daumen zu kennzeichnen, also weil sie einfach Konsequenzen befürchten.
Lieber Teske, vielen Dank für den Podcast. Also es war sehr, sehr spannend.
Michael im Gespräch mit Alexander Teske live im Haus der Unionsstiftung über das Buch Inside Tagesschau zwischen Nachrichten und Meinungsmache. Und wenn Sie einmal Interesse haben, einen Blick in das Buch zu werfen, dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, das Buch zu gewinnen. Ein handsigniertes Exemplar Inside Tagesschau von Alexander Teske können Sie gewinnen. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast@unionstiftung.de und erzählen Sie uns, wie Sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren würden. Also, welche Ideen haben Sie, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besser machen könnte? Schreiben Sie uns einfach podcast@unionstiftung.de und die beste Idee gewinnt ein handsigniertes Exemplar Inside Tagesschau zwischen Nachrichten und Meinungsmache von Alexander Teske. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.